Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Am Ende glaube ich, dass viele dieser, wenn sie da noch mehr gibt, Bürgermeister aus der AfD, auch relativ viele schnell scheitern werden. Man hat das Phänomen mit Five-Star-Movement gesehen in Italien, man hat es mit Podemos gesehen in Spanien. Das trägt in der Regel nicht weiter.
Wir hatten ja schon mal vor langer, langer Zeit ein ähnliches Problem, wo Deutschland Arbeitskräfte aus dem Ausland haben musste. Die Antwort darauf waren Betriebswohnungen.
Wir reden zwar allgemein von 400.000 Wohnungen im Jahr, die sowieso nicht gebaut werden, aber das Thema Wohnraumentwicklung und Zugang zu Wohnraum und auch Durchmischung von Gebieten ist ja eine ganz zentrale Herausforderung.
Meines Erachtens ist die Debatte um Ausländer, ja oder nein, ein bisschen vom Gutmenschentum getrieben und nicht von den ökonomischen positiven Effekten, die daraus eben auch für die deutsche Gesellschaft erwachsen kann. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Nun, wir wissen natürlich, also auch Staaten, selbst wenn sie in einer Staatengemeinschaft wie der EU oder der Eurozone angehören, stehen in Konkurrenz zueinander, nämlich in einem Wettbewerb um mobiles Investitionskapital und nicht zuletzt qualifizierte Arbeit. Und aus diesem Grunde, und deswegen kann man es drehen und wenden, wie man will, ist die ausgeprägte Fremdenfeindlichkeit der in der letzten Zeit deutlich erstarkten AfD ohne Zweifel ein Standortnachteil für die deutsche Volkswirtschaft. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass das Wirtschaftswunder der späten 50er und ersten 60er Jahre ja nicht zuletzt durch die Gastarbeiter ausgelöst worden ist. Und deswegen hat meines Erachtens die in den USA lehrende Ulrike Malmenier durchaus recht, wenn sie sagt, dass also eigentlich Deutschland eine Willkommenskultur haben müsste. Und das ist eigentlich vor dem Hintergrund der insbesondere in Ostdeutschland erstarkten AfD kaum möglich. Also für mich, da das ausstrahlt, auch auf Westen, ist das ein Standortnachteil.
Ja, das ist so. Es ist natürlich wie mit all den Dingen, wir sind nie alleine etwas für etwas verantwortlich und erklären es in einem Umfeld, in dem, und das ist ja unsere Diagnose seit mehreren Wochen, insgesamt schwachen Standortbedingungen und einer besonderen Lage in den neuen Ländern, die vor allen Dingen durch eine alternde Bevölkerung auch gerade in den Kernqualifikationen
nicht geprägt ist. Ja, aber auch durch fehlende Industriebetriebe größere.
Ja, noch schon, aber ja. Wir sehen natürlich ein paar Vorteile, die es faktisch ökonomisch dort gibt. Es ist beispielsweise der schnellere Aufwuchs der Erneuerbaren, der höhere Anteil der erneuerbaren Energien. Wir sehen es auch an dem Flächenreservoir für Industrieansiedlungen. Wir haben in den westlichen und südlichen Bundesländern noch etwa 4-10% Reservoir an Flächen für Großansiedlungen. Das ist in den neuen Ländern, geht Richtung 30%. Und das sieht man ja auch, dass so ein Thema wie Tesla letztlich nicht an der Fläche scheitert, sondern eher die Frage Wassermanagement und solche Themen. Aber auch wenn Intel kommt, jetzt mal unabhängig davon, ob man die Subventionierung richtig findet, auch in Magdeburg, ist ja für ein Ausdruck für Fläche, die ich als für Großansiedlungen habe. Und das Energiethema wird da schon ganz spannend sein. Aber in der Tat, in dieser Gesamtgemengelage einer eher schwierigen Demografie, jedenfalls wo Investoren auch fragen, was habe ich eigentlich in 10 Jahren für ein Erwerbspersonenpotenzial, wenn sich das nicht mischt, wenn nicht Binnenmigration zunimmt. Und da hat sich ja Gott sei Dank ein bisschen was geändert. Die neuen Länder haben wieder Nettozuwanderung nach langen Jahren einer Nettoabwanderung, ist aber dieses Signal der Fremdenfeindlichkeit natürlich fatal. Und das muss man versuchen einzuordnen und dem auch einen Rahmen zu geben. Es gibt ja aber immer, das ist ja das Erstaunliche, auch so Gegenphänomene. Wenn du die Investitionen im Großraum Dresden nimmst, dann zieht vorhandenes Kapital im Bereich der Mikroelektronik weiteres an, wenn du Infineon, wenn du Siemens nimmst.
Die Clusterbildung.
Genau. Das funktioniert dann interessanterweise ja trotzdem, obwohl wir in Dresden seit 6-7 Jahren ja schon das Phänomen Pegida haben. Da redet man jetzt nicht mehr so drüber, aber das war ja eher ein spezifisches Phänomen in Dresden.
Ja, aber Fakt ist, das strahlt ja auch in den Westen aus. Das heißt, wir haben ja flächendeckend ein Fachkräfteproblem, wo wir reinlaufen und wir propagieren großartig, dass wir eine Zuwanderung machen wollen. Aber wenn ich nur an 3, 4 Hotspots diese Eklats habe, kann ich mir das auch letztlich sparen.
Na, jedenfalls wird es nicht ganz einfacher. Man könnte jetzt noch sagen, ja, dass es ein interessantes Phänomen ja auch ist. Es gibt es ja nicht nur bei uns. Ja. Das heißt, dass die Stärkung und das Ausprägen von, wie wollen wir es nennen, rechtspopulistischen bis rechtsextremen Kräften in Form in der parlamentarischen Demokratie erleben wir ja interessanterweise auch in sehr balancierten Gesellschaften wie in Skandinavien, Finnland, justament. Wir sehen es in Dänemark, wir sehen es seit langem in Frankreich. Wir haben erlebt, wie jetzt in Italien eine rechtsorientierte Regierung zustande gekommen ist. In wenigen Tagen wird in Spanien gewählt. Also das muss man, glaube ich, noch hinzunehmen. Ich meine, USA brauchen wir gar nicht drüber zu reden, wenn die Republikaner und Trump ist eine Welt, die ja weit von unseren Vorstellungsmöglichkeiten entfernt ist. Aber das finde ich schon ganz spannend, dass es offensichtlich keine national begrenzte, sondern in westlichen Demokratien parallele Entwicklung gibt, die diesen, sagen wir mal, Skeptizismus der Demokratie gegenüber stärken.
Der ist zweifellos da, aber nun, wir haben nun mal, wir sind nach wie vor ein großes, erfolgreiches Industrieland. Wir brauchen qualifizierte Arbeitskräfte, ja. Und deswegen versuchen wir ja, x Green Cards Programme aufzulegen. Und ich glaube, wir haben ohnehin schon gewisse Nachteile. Das ist schlicht unsere Sprache. Die qualifizierten Fachkräfte, die wir haben wollen, können Englisch. Über uns spricht niemand Englisch oder relativ nur begrenzt. Und deswegen glaube ich, ich bleibe dabei, also diese Signale, die davon ausgehen, werden alle Bemühungen auf eine massive Zuwanderung konterkarieren. Und da sind wir drauf angewiesen. Da sind wir schlicht drauf angewiesen. Deswegen frage ich mich schon, wie könnte eine, sagen wir mal, Gegenoffensive aussehen oder wie könnte eine Politik sein, die das Bemühen um Zuwanderung flankiert. Also Frau Baerbock und Herr Heil touren durch die Welt, um für den Standort Deutschland zu werben. Ja, und dann kommen also einige Pressenachrichten. Also ich halte das schon für ein relevanteres Problem. Und das kann man nicht so wegschieben.
Ja, nee, ich gebe dir schon recht, dass die Migrationspolitik natürlich darauf reagieren muss. Sie kann ja aber erst einmal reagieren mit wichtigen Beispielen. Denn wir können ja deutlich machen, dass die Entwicklung der letzten Jahre ohne die Einwanderung in unser Land von qualifizierten Fachkräften im sogenannten MINT-Bereich, also den ganzen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik-Bereich, gar nicht so möglich gewesen wäre. Wir haben da viele Analysen dazu, die zeigen, dass die Expansion dieses Bereiches geringer gewesen wäre, der ja ein Kern, du hast davon gesprochen, der deutschen Industrie ausmacht. Also wir haben ja ganz viel positive Beispiele, wo Migration nach Deutschland und die Integration dieser Menschen in unsere Wertschöpfungs- und gesellschaftlichen Strukturen ganz, ganz wichtig ist und das auch einfach belegt. Da mal die Augen für zu öffnen, ist, glaube ich, das eine. Das zweite ist, und das, da kann man manche natürlich auch verstehen, dass eine Migrationspolitik natürlich unterscheiden muss zwischen Fluchtmigration und Erwerbsmigration. Ja.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Und dieses immer so nach dem Motto, ja, die Fluchtmigration, das war komisch bewertet, das Asylrecht ist seit Mitte der 90er Jahre kamen die Debatten auf, damals, als es viele Aussiedler beispielsweise gab, auch aus Russland.
Ostaussiedler in den 90er Jahren.
Genau, da kam die Debatte, dann kamen immer wieder Debatten, wenn aus dem Mittelmeerraum, Libyen, Syrien, große Wellen kamen, die wir heute noch sehen, das ist das Gegenbeispiel misslungener Integration, das Stichwort der Clans in Berlin oder in einigen Ruhrgebieten. Großstädten dieser Tage. Und diese Spannung wird nicht aufgelöst. Da muss man auch realistisch mit umgehen und sagen, das eine ist das eine, aber das andere ist etwas, wo wir versuchen, gezielt mit unseren Möglichkeiten Menschen ein attraktives Leben hier auch zu gestalten. Und das muss ja die Botschaft sein. Das Zuwanderungsrecht ist weiterentwickelt worden. Es will das auch signalisieren. Aber gleichzeitig erleben die Menschen, da will ich dir mal ein Beispiel geben aus Thüringen, dass die Zuwanderung sie belastet, und zwar nur belastet. Wenn in Thüringen beispielsweise das Land einer Kommune nur etwa 255 Euro pro Flüchtenden überweist, um den zu integrieren, heißt das schlicht und ergreifend, dass die Kommune ihr Geld umschichten muss zulasten der Einheimischen.
Ja.
In Nordrhein-Westfalen zahlt das Land pro Geflüchteten über 1.000 Euro an die Kommune, um das zu machen. Jetzt wird der Betrag in Thüringen ein bisschen aufgestockt auf etwa 300 Euro. Aber das ist aus meiner Sicht eine elementare Fehlentscheidung, dass man hier nicht weitergeht. Man muss die Kommunen ertüchtigen, dass sie es auch finanziell können, dass die Integration funktioniert. Wenn aber der Eindruck entsteht, eine Kommune muss Standardleistungen reduzieren für ihre Bürger, dann ist ja erstmal nicht ganz unverständlich, dass die da eine Fragezeichen hinterstellen. Dass man deswegen AfD wählen muss, ist noch eine zweite Frage. Aber die erste Frage ist, dass das Menschen verunsichert. Und das gehört halt auch in diese Migrationspolitik mit hinein. Sie muss am Ende gemanagt werden. Und das wird sie halt nicht gut. Oder an vielen Stellen gut, dort wo Kommunen Möglichkeiten haben, wo Menschen sich einbringen. Aber der Staat als Ganzes, glaube ich, hängt an der Schwierigkeit, dass er sich diese Differenzierung in Erwerbs- und Fluchtmigration zu einfach macht und nicht richtig handelt.
Sagen wir mal, analytisches Versagen oder die unzureichende Lust dazu ändert aber nichts an dem Problem. Wir brauchen jetzt dringend Zuwanderer jenseits dieses dieser Flüchtlingsproblematik. Und da sehe ich bislang keinen Ausweg. Es könnte sogar, ich spinne jetzt mal ein bisschen, aber...
Auch das hast du ja noch nie gemacht.
Nein, aber vielleicht ist es ja ein bisschen möglicherweise kreativ. Wenn wir ja jetzt leider, das wird ja sich wahrscheinlich fortsetzen, mehrere Bürgermeister in den neuen Ländern bekommen werden, die von der AfD gestellt werden, dann stehen die doch auch vor dem Problem der regionalen und kommunalen Wirtschaftspolitik. Und dann werden sie möglicherweise sehen, dass, sagen wir mal, Zugewanderte nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch ein Produktionsfaktor sein kann.
Ja, das glaube ich auch. Das Erleben wird dann auch die Dinge verändern. Wir haben ja historisch immer wieder feststellen können, dass das größte Ausmaß an Fremdenfeindlichkeit dort herrschte, wo keine Fremden da waren.
Ja.
Das
und
war
da
immer so.
Da hat man auch die größte Angst vor Verbrechen.
Genau,
das ist genau so. Das Gleiche auf dem Land.
Und es gibt nichts Besseres als erfolgreiche Integrationsgeschichten. Ja. Und da können wir auch natürlich ganz, ganz viele erzählen. Und genau das wird auch für die Kommunen natürlich wichtig sein. Denn das sind ja auch gerade in Thüringen, haben wir ja eine schwierige kommunale Struktur. Wir haben keine wirklich großen Städte. Nehmen wir mal Thüringen jetzt als Beispiel. Das Gleiche gilt im Grunde auch für Brandenburg. Brandenburg muss ich mit Berlin zusammendenken. Und in Sachsen hat man immerhin mit Dresden und Leipzig und Chemnitz natürlich ein größeres Städtedreieck, mit dem man arbeiten kann. Aber insgesamt, glaube ich, muss in den Kommunen eine Strategie mit dem Land gemeinsam entwickelt werden. Das ist, glaube ich, das, was die Kommunen auch erkennen. Selbst wenn, ich nehme jetzt mal, egal was für ein Bürgermeister oder Bürgermeisterin, die kommen schnell an die Grenzen, weil die finanziellen Möglichkeiten einfach sehr, sehr endlich sind in den gerade in den Strukturen. Und das müsste vom Land her anders begleitet werden. Am Ende glaube ich, dass viele dieser, wenn sie da noch mehr gibt, Bürgermeister aus der AfD, auch relativ viele schnell scheitern werden. Man hat das Phänomen mit dem Five-Star-Movement gesehen in Italien. Man hat es mit Podemos gesehen in Spanien. Das trägt in der Regel nicht weit. Man könnte jetzt sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge gedacht sagen, naja, sollen die mal ein paar ins Amt kommen, damit man sieht, dass sie auch nur mit Wasser kochen und nichts bewegen können. Denn am Ende muss erfolgreiche Politik die Menschen überzeugen. Jetzt sind es nur Parolen.
Parolen und natürlich immer leichter von außen auf, sagen wir mal, Missstände und sowas hinzuweisen, als solche zu lösen. Aber so komisch es klingt, wir werden natürlich in den nächsten Jahren mehrere Bürgermeister, zumindest in Ostdeutschland, bekommen, die von der AfD gestellt werden. Aber es könnte dann durchaus sein, dass die dann durch die Umstände gezwungen sein werden, eine vernünftige Politik zu machen.
Das hängt von ihren Reflexionskapazitäten ab, ja, die sie haben, oder von ihrer schlichten Sicht auf die Welt. Wenn sie eine schlichte Sicht auf die Welt haben, wird es nicht so kommen. Wenn da einige dabei sind, die reflexionsfähig sind, schon. Aber am Ende des Tages, die Probleme verschwinden ja nicht dadurch, dass man irgendjemanden wählt, sondern sie müssen ja gehandelt werden. Und die Frage ist ja, wenn man, wir haben eben gesagt, was kann sozusagen der Bund, was können die Länder tun? Die können ihre Kommunen anders ausstatten. Der Bund kann sicherlich kluger darauf achten, wie Migrationspolitik gesteuert wird. Und dann muss er sich auch im Rahmen der Europäischen Union positionieren. Dass man jetzt einen Kompromiss gefunden hat, war doch dringend. Dass das jetzt von Polen und Ungarn in Frage gestellt wird, zeigt ja nur deren innenpolitische Struktur. Wir haben eben über andere Länder gesprochen. Mhm. Polen und Ungarn müsste man ja mit erwähnen. Da reden wir ja sogar von illiberalen Demokratien. Ja. Ich frage mich, warum die eigentlich noch Zuwanderung haben, wenn sie denn welche haben. Abgesehen jetzt von Fluchtmigration aus der Ukraine sind das ja überhaupt keine Gesellschaft mit Willkommenskultur. Und wenn ich mir deren Demografie anschaue, mit einer Geburtenrate, die noch deutlich niedriger
ist als unsere, als
oder auch in den neuen Ländern, dann haben die natürlich nochmal ein ganz anderes Problem. Also am Ende wird es auch darum gehen, die Standortfaktoren insgesamt wieder in den Blick zu nehmen. Ich glaube, das muss auch immer unsere Botschaft sein. Wir reden ja immer segmenthaft. Wir reden jetzt heute über das Thema, welche Bedrohung geht von einer AfD-Politik in bestimmten oder den Signalen von AfD-Mehrheiten aus. Wir haben gesprochen über die Energiekosten, die im Vergleich zu den USA und China einfach den Standort hier belasten. Wir sind immer schon hoch Energiekostenland gewesen, aber die Frage, wie weit trägt das? Und wenn man dann mal einen Strich drunter macht, muss eine Regierung, glaube ich, insgesamt sehen, dass sie eine Wachstumspolitik in der Breite aufsetzen muss.
Und ja, aber Wachstumspolitik ist bei uns in letzter Zeit, aber in den nächsten Jahren auch eine erfolgreiche Zuwanderungspolitik.
Genau, das ist ein Teil.
Und dazu muss man natürlich bestimmte, sagen wir mal, Rahmenbedingungen schaffen. Und es ist natürlich richtig, sagen wir mal, die Akzeptanz einer gezielten Zuwanderungspolitik wird natürlich auch von die von dir angesprochen Clankriminalität in den Ballungszentren auch, sagen wir mal, desavouiert.
Natürlich. Und vor allen Dingen wird sie dadurch desavouiert, dass bestimmte politische Kräfte so tun, als gäbe es das nicht.
Ja.
Es gibt halt diese Phänomene und er kann ja nicht sagen, sie gibt es nicht, nur weil es sie nicht geben darf. Also es kann nicht sein, was nicht sein soll. Dieser Spruch trägt natürlich nie in der Politik und das ist das Erstaunliche. Aber da haben wir diese Milieuunterschiede. Du kannst ja an vielen Stellen beobachten, dass urbane Milieus unfähig sind, zu erkennen, dass es auch einen ländlichen Raum gibt. Und dass dieser ländliche Raum in der Balance mit den Städten eigentlich die Geschichte ausmacht. In Hessen gab es jetzt gerade eine Studie des Berlin-Instituts, dass mehr Menschen wieder aus den Städten in die ländlichen Strukturen ziehen.
Weil auch da die Wohnungen billiger sind.
Weil auch die Infrastruktur man ja auch erreicht. So ist es nicht. Ja. Und wenn du dir dann aber mal anschaust, dass wir selbst in Hessen ja in einigen Kommunen, das wird gar nicht so bundesweit wahrgenommen, im östlichen Teil des Bundeslandes auch eine lange Struktur haben mit eher rechts gewirkten politischen Kräften. Das bleibt so ein bisschen unter der Wahrnehmungsschwelle, aber gibt es dort auch. Und insofern ist ja diese Durchmischung so wichtig. Aber wenn urbane Milieus den Takt und die Stimmung und die Richtung vorgeben, dann haben wir ein Problem, sondern es muss balanciert werden zwischen den Möglichkeiten des ländlichen Raums, den Erfordernissen, was Städte und Land gemeinsam gestalten können. Und diese Sicht muss nach vorne getragen werden, um dann auch wirklich gemeinsam eine Entwicklung hinzukriegen. Bei uns ist es halt so, die Industrie ist ja eher im ländlichen Raum. Das ist ja nicht in den Großstädten. Das findet in der Metall- und Elektroindustrie in 83 Clustern in der Bundesrepublik statt, in der Chemie. Ähnlich da eher in größeren Orten, aber auch Ludwigshafen ist jetzt nicht gerade eine Weltstadt oder Leverkusen. Mhm. Das heißt, diese Verbindung von unterschiedlichen städtischen und ländlichen Strukturen muss auch von Seiten der Politik gesehen werden. Es gab ja mal in der letzten Bundesregierung diese Idee mit dem Heimatministerium. Das war natürlich eine bayerische Idee. Mit dem Heimat, habe ich jetzt Heimatmuseum gesagt. Ich glaube, ja, Heimatpolitik.
Ministerium für Heimatpolitik sollte sogar eingerichtet werden.
Genau, das heißt ja, glaube ich, immer noch für Heimat. Aber die Frage ist, was folgt da eigentlich raus? Im Grunde ist das etwas, wo wir auch als Ökonomen nicht immer so gut lieferfähig sind. Stichwort Regionalpolitik, Regionalanalyse. Ja. Denn letztlich musst du ja mit normativen Konzepten rangehen. Was ist notwendig? Was hilft? Empirisch kann man da eine Menge machen, aber das gehört natürlich sehr viel mehr in den Mittelpunkt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, und es gehört meines Erachtens auch dazu, dass eigentlich wir mal hinweisen, dass, sagen wir mal, die Zuwanderung in den 60er Jahren und auch die im letzten Jahrzehnt, das war ja für die Bundesrepublik Deutschland ein warmer Regen. Das heißt, die goldenen Jahre des letzten Jahrzehnts sind ja nicht zuletzt durch die massive Zuwanderung aus der EU ausgelöst worden durch Fachkräfte. Das heißt also, hier müsste man eigentlich auch mehr sagen, dass vieles unserer, dass ein große Teile unseres Wohlstandes eben auf der Zuwanderung basieren. Das heißt, in der Summe eigentlich ein Gewinn für das Land waren.
Natürlich. Es gab dann immer diese Randerscheinung, wir haben eben drüber gesprochen, aber in der Summe ja. Das Land hat sich natürlich auch lange schwer getan, überhaupt sich als Einwanderungsland zu sehen. Das muss man natürlich auch erinnern. Ich meine, wenn man sich klar macht, dass das, was wir später Gastarbeiter genannt haben, im Januar 56 begonnen hat. Ja, das war mit dem ersten Anwerbeabkommen damals mit Italien.
Damals sprach man noch von Fremdarbeitern, genau. In Erinnerung an 15 Jahre zuvor.
So ähnlich, ja. Aber ich finde das schon faszinierend, dass das im Grunde ein Jahrzehnt nach dem Ende dieses Zivilisationsbruchs des Zweiten Weltkrieges möglich war, dass Deutschland faktisch Zuwanderungsland wurde, weil die Zuwanderung der Geflüchteten aus den Ostgebieten war integriert, Kapital war knapp, also brauchte man ergänzend Arbeitskräfte, und das war das, was Ludwig Erhard auch dann, der das ja in die Hand genommen hat, auch befördert hat. Und dann ist in den 70er, vor allem in den 80er Jahren, 73 der Anwerbestopp, in 80er und 90er Jahren eigentlich eine völlig unehrliche Migrationspolitik betrieben worden, weil die Überschrift war, wir sind kein Einwanderungsland.
Ja.
Das war ja die Intonation, insbesondere auch von die Union, die das damals zu verantworten hatte, die SPD, die auch nicht wusste, was sie eigentlich damit zu tun hatte. Und das hat uns viel zu spät in eine richtig strukturierte Migrationspolitik gebracht, eigentlich erst ab den 2000er Jahren.
Da kann ich eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich durfte mal für das Bundeskanzleramt kurz vor der Wende ein Gutachten schreiben über die Perspektiven der Bundesrepublik Deutschland, damals noch Bundesrepublik Alt.
Ja.
Und in diesem Buch habe ich mich dafür ausgesprochen, dass Deutschland damals schon ein Einwanderungsland werden sollte. Mhm. Und dummerweise ist dieses Gutachten in der Bücherreihe des Bundeskanzleramtes veröffentlicht worden. Und da stand die Forderung nach einem Einwanderungsland dran. Das hat dann einem Abteilungsleiter den Kopf gekostet. Aber da kann man dran sehen, wie sich doch die Verhältnisse geändert haben.
Ja, dass wir das politisch heute machen. Aber wir sind halt auch ein Spätkommer in diesem Thema. Mhm. Wobei ja interessant ist, wenn man immer das, was Kanada immer als Vergleich genommen wird, Kanada sich ein Stück aus der anderen Richtung bewegt. Also wir haben immer festgestellt, Kanada hat ein sehr offenes, punktebasiertes Zuwanderungsrecht, also angebotsorientiert. Wenn da ein Guter kommt mit Qualifikationen, die werden bewertet, dann kann der kommen. Ja. Und wir hatten immer sehr, auch in der ganzen jetzigen Debatte übrigens immer noch, nachfrageorientiert. Also wir brauchen das und die sollen kommen. Jetzt haben wir das ein bisschen geöffnet. Wenn einer eine gute Bildung hat, entsprechende Sprache und Kultur, dann kann er kommen. Das ist schon eine andere Welt. Das muss man sich auch klar machen. Dann muss man aber genau das, was du ganz am Anfang gesagt hast, auch hinbekommen. Nämlich einer realistischen Willkommenskultur. Nicht, dass wir gleich Partys feiern, sondern dass wir sagen, wir bieten Chancen, wir bieten Möglichkeiten, sich hier zu integrieren. Und dann sind wir bei einem anderen Thema, Bert, was bei der ganzen Frage nie wirklich mitdiskutiert wird. Wie entwickeln wir eigentlich den Wohnraum?
Richtig, das ist die entscheidende Frage. Das heißt also, wenn ich also keine Subkulturen entstehen lassen will und muss ich natürlich entsprechenden Wohnraum haben. Und das haben wir nicht. Und wir hatten ja schon mal vor langer, langer Zeit ein ähnliches Problem, wo Deutschland partout Arbeitskräfte aus dem Ausland haben musste. Das ist gegenwärtig etwa 120 Jahre, 130 Jahre her. Und die Antwort darauf waren Betriebswohnungen.
Ja.
Diese Idee ist völlig aus der Welt.
Ja, aber die kommt jetzt langsam. Es gibt so erste Zuckungen.
Sie müsste eigentlich wiederkommen. Und darüber müsste man eigentlich mal diskutieren. Das würde sehr viel auch entspannen.
Ja, das war ja so eine Welle, wo die Unternehmen gesagt haben, sie wollen sich solche Kapitalbestände nicht ans Bein binden.
Ja,
das war natürlich, kann man sehen. Und was du ansprichst, ist ja im Grunde die Einwanderung ins Ruhrgebiet im Wesentlichen gewesen. Richtig. Und in die Industriegebiete Sachsens noch und Thüringens nach der Reichseinigung. Das waren viele aus den damaligen deutschen östlichen Provinzen, aus den ursprünglich, was dann später Polen wurde und so weiter. Da haben wir diese Zuwanderung gehabt. Interessanterweise bei der Gastarbeitermigration, Bert, gab es diese Frage auch nie. Das ist immer ignoriert worden, weil man gesagt hat, die sollen alleine kommen, diese Familie soll zu Hause bleiben. Und es gibt dazu eine schöne Geschichte.
Die sollen dann auch wieder nach 5 Jahren
genau,
gehen.
Genau, die sollten eigentlich zurück. Als Gustav Heinemann, ich weiß nicht, ob ich es in der Runde schon mal erzählt habe, aber ich finde es trotzdem immer wieder erhellend. Gustav Heinemann wurde Bundespräsident, dann machte er eine Reise durch die Länder, wie das immer so üblich ist, am Anfang einer Amtszeit und kam nach Nordrhein-Westfalen, besuchte Köln und hatte den Wunsch, er wollte sich doch mal anschauen, wo die Gastarbeiter wohnen. Da ist er fast hinten die Treppe runtergefallen. So schrecklich müssen die Zustände gewesen sein, hat gemeint, das ist doch nicht so wie vereinbart. Denn später war es dann tatsächlich so, dass eigentlich die Arbeitgeber auch und die Kommunen gefordert waren, angemessen Wohnraum bereitzustellen. Und diese Diskussion wird im Augenblick nicht verknüpft. Wir reden zwar allgemein von 400.000 Wohnungen im Jahr, die sowieso nicht gebaut werden, weil wir in einer völlig anderen Situation der Immobilienbranche sind. Aber das Thema Wohnraumentwicklung und Zugang zu Wohnraum und auch Durchmischung von Gebieten ist ja eine ganz zentrale Herausforderung. Sonst habe ich die natürlich, wie du sagst, in bestimmten Stadtteilen, habe eine Bündelung und habe im Grunde dann auch eine Segregation in den Kommunen. Das kann man sich in den USA wunderbar anschauen, aus anderen Gründen, wo dort die Schwarzen wohnen und dann die Black Americans und dann wohnen da die weißen Amerikaner oder die aus Asien gekommen sind.
Im Ruhrgebiet sehen wir das auch und die Besitzer dieser Häuser wohnen in Sylt. Aber
da bin ich nicht so oft. Aber die Frage ist in der Tat, wie kriegt man diese strategische Frage auch gebündelt? Denn letztlich muss ja bei den Unternehmen die Einsicht auch dann wieder reifen, es ist durchaus interessant, Mitarbeitern wieder mehr anzubieten. Ich meine, guck mal, wir sind dahin gekommen, dass Unternehmen in anderer Weise heute den Ausgleich von Beruf und Familie organisieren, unterstützen. Mit Kindertagesstätten, mit Tagesmütternetzwerken, mit allem, was man da sozusagen anbieten kann. Das Wohnthema kann möglicherweise nicht für kleine Unternehmen, und die müssen sich da irgendwie, da kann man sich ja zusammenbinden, aber für große wird das nochmal ein Thema, dass man mit Genossenschaften zusammenarbeitet, dass man vielleicht Genossenschaften an Unternehmen bindet, wie auch immer, um dieses Thema zu finden. Und das ist ja im Grunde auch neutral. Es ist letztlich die Binnenmigrationsfrage, egal wo die ursprünglich herkommen. Ob dann eine Sächsin nach Nordrhein-Westfalen wandert oder jemand aus Bayern nach Mecklenburg-Vorpommern, egal wo er ursprünglich herkam, diese Mobilität werden wir in höherem Maße brauchen. Und wenn du zum Beispiel, was gestern auch im Handelsblatt nochmal beschrieben war, wir haben es in einer Stelle auch mit einer Studie unterlegt, die Perspektive der günstigeren Energiekosten im Norden aufgrund des Ausbaus der Erneuerbaren, findet ja schon seinen Niederschlag in höheren Investitionstätigkeiten und Zuwächsen und Zuflüssen im Norden. Das heißt also, habe ich denn eigentlich auch die Möglichkeit, die Menschen dahin zu bringen?
Ja, also kann ich eigentlich, sagen wir mal, die Ansprüche Fremdenfeindlichkeit der gegenwärtig sich im Aufwind befindenden AfD eigentlich doch nur damit lösen, indem ich, sagen wir mal, positive Beispiele setze für eine erfolgreiche, sagen wir, Integration, damit auch mit ökonomischen Erfolgen Gewinn für die restliche Bevölkerung verbunden ist. Ich glaube, das müsste man eigentlich in den Vordergrund stellen. Und meines Erachtens ist die Debatte um Ausländer, ja oder nein, ein bisschen, sagen wir mal, zu vom Gutmenschentum getrieben und nicht von den ökonomischen positiven Effekten, die daraus eben auch für die deutsche Gesellschaft erwachsen kann.
Stimme dir völlig zu und vielleicht zum Schluss nochmal unserer Diskussion heute der Hinweis, aber das darf natürlich auch nicht eine reine zweckorientierte Zuwanderung sein. Denn das sagen ja manche, naja gut, wenn bei uns die Erwerbsbevölkerung, die autonome, die originäre schrumpft aufgrund des Pillenknicks vor 60 Jahren, naja gut, dann haben wir dann die passgenaue Zuwanderung. Also das klingt immer nach dem Motto, den Dreck, den wir nicht machen wollen, machen dann die kommen. Das kann natürlich
was
auch.
Was natürlich unsinnig ist, dass es kaum noch Länder gibt, die einen Geburtenüberschuss haben.
Exakt, also, das ist ja immer auch mein Punkt, das muss man ja zusätzlich sehen. Das schärft ja dein Argument mit der Willkommenskultur. Wir haben ja in der gesamten nördlichen Hemisphäre Verknappung letztlich. Ja. Wir haben überall die gleiche Entwicklung der Altenquotienten und der Jugendquotienten. Die Altenquotienten steigen, die Jugendquotienten sinken, unterschiedliche Augen, aber das ist überall das Gleiche. Ja. Das heißt, irgendwie sind wir im Wettbewerb um die gleichen Arbeitskräfte und deswegen geht es nicht um die Frage, machen die hier irgendwas, was wir nicht machen wollen, sondern sie wollen integriert werden. Und ein guter Punkt wäre, wenn wir selbst auch noch ein bisschen mehr täten. Unser Arbeitszeitthema, was wir verschiedentlich angesprochen haben, darf natürlich heute nicht unerwähnt bleiben.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das war dann ein versöhnendes Schlusswort. Herzlichen Dank.
Danke dir.
Ja, auf Bitten der Geschäftsführung, meine Damen und Herren, möchte ich Sie noch auf eine Sonderaktion hinweisen. Nämlich vom 3.7. bis zum 31.8. läuft eine Summer-Special-Kampagne und ein Gewinnspiel. In dieser Zeit können Sie statt 4 Wochen jetzt für 6 Wochen das digitale Handelsblatt für 1 Euro beziehen. Und zusätzlich werden unter allen Teilnehmern 10 Amazon-Gutscheine im Wert von 500 Euro verlost. Und ich sollte Sie darauf hinweisen, sich dieses Sondersommerangebot einmal anzusehen, und zwar unter www.handelsblatt.com/summerspecial. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie besuchen diese Seite intensiv.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.